Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Melanie Kerr bei uns zu Gast. Sie ist seit 2019 Vorstandsmitglied bei der staatlichen Bank KfW und damit direkt dran an den Zukunftsthemen des Landes. Denn über die KfW rollt die Bundesregierung Programme aus, die Deutschland zum Beispiel klimafreundlicher machen oder fit für die Digitalisierung. Melanie Kerr war zuvor im Vorstand der Bayerischen Landesbank und davor arbeitete sie als Unternehmensberaterin bei Accenture. In dieser Folge geht es darum, wie wichtig es ist, den Fokus zu bewahren und wie das gelingen kann. Wir sprechen über die Kunst und die Freude daran, anderen etwas zu gönnen. Frau Kerr, herzlich willkommen bei uns im Podcast Werte und Leadership. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen.
Liebe Frau Rexer, ich freue mich sehr, dass ich am Podcast teilnehmen darf und bin schon sehr gespannt.
Frau Kerr, Sie haben auch sich drei Gegenstände ausgesucht, die Sie mit in unseren Podcast bringen. Und ich bin schon ganz gespannt, was Sie da dabei haben, denn wir reden ja heute über das Thema Werte und was sich dahinter verbirgt. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Vielleicht als kleine Intro vorab. Ich habe wirklich überlegt, über welche Werte ich hier heute sprechen möchte. Und mich umtreibt sehr die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Ich glaube, die ist jedem klar. Wir reden von der Zeitenwende, wie der Bundeskanzler es beschrieben hat. Wir haben den Ukraine-Krieg, Corona ist noch nicht vorbei. Wir sehen Inflation, wir sehen eine Rezession vor uns, Lieferkettenprobleme, Konflikt USA-China, bipolare Welt, multipolare Welt. Also wir sind in einer völlig neuen Situation. Und mich umtreibt sehr die Frage, mit welcher Einstellung, welchem Navigationssystem wollen wir uns in dieser Situation bewegen? Was ist unser Kompass? Und da ganz zuvorderst, wie können wir unsere Werte schützen? Und drei durfte ich mir ja rauspicken. Insofern habe ich drei Gegenstände mitgebracht. Das sind einmal Wanderschuhe. Sie sehen es vielleicht auf dem Bild. Also die sind schon sehr getragen, sehr genutzt und sind mir lieb und wert und unglaublich bequem. Mhm. Der zweite Gegenstand ist ein selbstgemaltes Bild von einem meiner Söhne. Ein kleines Männchen, was herzlich lächelt und etwas ungestüm ausgeschnitten wurde. Das trage ich tatsächlich jeden Tag bei mir im Portemonnaie. Und ich habe ein Foto eines uralten Kochbuches mitgebracht. Das ist schon über 40 Jahre alt.
Sehr spannend. Dann lassen Sie doch zuerst über die Wanderschuhe sprechen. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Gegenstand. Sie sind oft in diesen Schuhen wahrscheinlich drin gesteckt. Wandern Sie damit auf Berge oder eher im Tal, am Fluss entlang? Was ist so, wo setzen Sie die ein und was bedeuten diese Schuhe für Sie?
Die sind wirklich sehr genutzt und zwar an vielen Stellen. Mit denen bin ich schon durch Südamerika gelaufen mit meinem Mann. Aber wir als Familie lieben die Berge. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in den Bergen und für mich ist das auch so ein Zufluchtsort, um mal den Kopf frei zu bekommen. Und ich mag wirklich diesen Spruch, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Also für mich ist also Sport und sich draußen bewegen unheimlich wichtig, um auch den Kopf leistungsfähig zu halten. Und deswegen habe ich die Wanderschuhe mitgebracht. Für welchen Wert stehen die für mich? Wir sprechen ja sehr, sehr viel über Vertrauen. Und in meiner Rolle als Führungskraft halte ich es für unglaublich wichtig, dass wir Führungskräfte uns das entgegengebrachte Vertrauen auch verdienen. Und dazu gehört für mich Fokus behalten. Also auf was kommt es wirklich an? Tun wir die richtigen Dinge oder lassen wir uns jeden Tag treiben von dem, was andere auf unseren Schreibtisch legen? Und gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, wir haben Pariser Klimaabkommen, wir haben das Ziel, klimaneutral zu werden bis 2045, wir haben keine Zeit zu verlieren und dann kommen doch immer wieder andere Dinge dazwischen, siehe Corona, siehe Versorgungssicherheit, Energiekrise. Und wenn wir diese großen Themen alle vor uns haben, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer wieder zu überlegen, machen wir nur das, was ad hoc notwendig ist oder müssen wir nicht langfristige Dinge auch im Kopf behalten? Und gerade beim Thema Klimaneutralität ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt auch weiterkommen und uns nicht nur über Gaspreise unterhalten. Und da hilft es mir, immer wieder einen Zufluchtsort zu suchen und in die Berge zu gehen. Ich liebe Blick. Also wenn Sie meine Söhne fragen würden, was macht man zuerst, wenn wir unterwegs sind, dann suche ich immer einen schönen Ausguck und dabei kriege ich den Kopf frei und kann mir solche Fragen eben auch stellen. Ja? Tun wir die richtigen Dinge und machen wir genug?
Und Sie haben wahrscheinlich, wenn Sie in Ihren Wanderschuhen stecken, auch immer das Ziel im Blick, nämlich das Gipfelkreuz vielleicht, oder? Sie müssen ja dann automatisch fokussieren auf das Ziel. Sehr spannend.
Richtig.
Und wenn Sie jetzt sagen, es sind ja wahnsinnig viele Themen, Sie haben ja schon gesagt, dass wir leben in einer Zeit, die unglaublich bewegt ist, wo wir nicht nur eine Krise haben, sondern irgendwie mehrere. Ja, Sie haben auch die Zeitenwende angesprochen. Wie fokussieren Sie denn in diesen Themen? Das ist ja keine leichte Aufgabe. Sie haben gesagt, das müssen wir tun als Führungskräfte, das ist richtig. Aber was ist Ihr Weg? Wie gelingt es Ihnen zu sortieren?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal ist wichtig, sich ehrlich zuzugestehen, man kann nicht nur ein Ziel haben, sondern wir müssen ja irgendwo gucken, dass alles ganz gut zusammenpasst. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir kümmern uns nur um CO2-Neutralität, wir brauchen eine starke Wirtschaft, wir müssen mit dem Ukraine-Krieg jetzt umgehen. Also insofern ist es, glaube ich, fair zu sagen, es ist eine unglaubliche Komplexität. Und ich halte es für mich für sehr, sehr wichtig, eben alles, was man erreichen möchte, sich wirklich mal vorzunehmen, hinzulegen, auf eine Zeitschiene zu legen. Und dann wird auch klar, dass man die Dinge, die man vielleicht sehr spät vermeintlich merkt, also zum Beispiel Klimaneutralität 2045 klingt so, als ist es sehr, sehr weit weg. In Wirklichkeit ist es übermorgen und da muss man eben sich dann Schritte überlegen, Meilensteine, die es jetzt braucht, um diese Ziele erreichen zu können. Und da, glaube ich, ist die Kunst, sich diese kleinen Schritte tatsächlich vorzunehmen und auch diese Meilensteine im Blick zu halten. Und das muss man eben besprechen mit einer starken Mannschaft. Da braucht man ja ein starkes Team um sich herum. Und so, denke ich, sind wir in der KfW auch unterwegs, dass wir uns überlegen, auf was kommt es tatsächlich an, was ist unser Zielsystem. Und wie nähern wir uns dem? In kleinen Schritten.
So was wie die Routenplanung dann, oder? Um bei den Wanderschuhen zu bleiben. Dass man Schritt für Schritt weiß, wo mache ich denn die erste Pause? Wo ist die Mittagessen? Ne?
Genau, und da sprechen Sie auch was ganz Wichtiges an. Es geht auch darum, immer wieder zu checken, haben wir das Ziel erreicht? Also wir brauchen messbare KPIs. Mhm. Ja, es hilft nicht, sich die Welt schön zu reden, sondern wir brauchen wirklich messbare Schritte, wo man Erfolge sehen kann. Und beim Wandern ist das ja unbedingt so. Man erreicht das Gipfelkreuz nur, wenn man sich den Weg dahin gut überlegt hat und nicht in irgendeiner Sackgasse landet. Und ich glaube, so muss man auch vorgehen. Also wirklich messbare Ziele, Fortschritt messen und sich nicht in so einer schönen Fantasiewelt bewegen, mit in den nächsten Jahren passt schon irgendwie. Also wir müssen schon messen, dass wir auch Fortschritt erreichen.
Und feiern Sie diese Erfolge dann auch, zumindest diese Schritte? Das ist ja immer schwierig, finde ich, zumindest wenn man so ein langfristiges Ziel hat, dass man dann das ganze Team bei der Motivation hält, weil das Ziel ist ja noch so weit weg. Wie machen Sie das?
Da sind wir eigentlich schon bei einem nächsten Gegenstand.
Ah, okay.
Darf ich schon
gerne,
zum nächsten
natürlich.
Gegenstand übergehen?
Gerne, ist so eine perfekte Überleitung.
genau. Und zwar ist das mein Kochbuch. Also genau, es ist wirklich ein uraltes Kochbuch. Man sieht da noch mit schöner Kinderschrift aus der ersten, zweiten Klasse aufgeschrieben, dass es mein Kochbuch ist. Es ist auch nicht besonders hübsch oder so, sondern war für mich, ich schon ganz früher sehr gerne was für andere gemacht habe. Also mein Wert ist so ein bisschen, ich schenke lieber, als dass ich etwas geschenkt bekomme. Und auch mein Mann hat sehr, sehr gerne Gäste. Das heißt, bei uns ist die Hütte voll in der Regel und wir kochen auch sehr gerne. Insofern steht das für mich sinnbildlich so ein bisschen für den Wert respektvoller Umgang und gönnen können. Und gerade dieses gönnen können, ich glaube, das geht oft unter. Das ist vielleicht kein Wert, über den man oft spricht, aber ich habe einfach für mich erlebt, auch an mir selber, es ist unheimlich schön, für Menschen zu arbeiten oder mit Menschen zu arbeiten, die nicht jeden Erfolg nur auf sich beziehen, sondern das auch zulassen können, dass viele gute Ideen passieren, dass gute Dinge passieren, auch wenn man selber nicht dabei ist und dann eben die Menschen auch dafür glänzen lassen. Und ich glaube, das fällt auch so ein bisschen darunter, Erfolge feiern, was Sie gesagt haben. Es macht einfach Spaß, Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, jeder ist stolz darauf, wenn er was Schönes erreicht hat. Und genau darum geht es, das zuzulassen und auch zu ermutigen. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen und uns anschauen, in welch wichtiger Situation wir ja gerade sind, die Welt ist unglaublich komplex. Und wir werden nicht die Ergebnisse erreichen können, indem wir glauben, dass es drei schlaue Menschen gibt, die jetzt alle Entscheidungen treffen und das hinbekommen. Sondern ich glaube, wir müssen die Masse mobilisieren. Und jeder von uns hat einen Beitrag zu leisten. Und diese Energie freizusetzen, den Mut zu haben und auch zu ermutigen, Sachen auszuprobieren und Verantwortung zu nehmen, das ist eigentlich die Kunst, damit wir eben diese ganze Energie, die da ist und die ganzen schlauen Köpfe, die wir haben, auch enablen, ihren Beitrag zu leisten. Und dazu gehört für mich eben gönnen können und dann muss man eben diese Erfolge, die das Team hat, die einzelnen Mitarbeitende haben, auch entsprechend auf ein Podest stellen und feiern können.
Sehr schön. Gibt es denn so ein das Kehrgericht sozusagen, das the one thing, das Sie immer kochen?
Ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die müssen einfach schnell gehen. Und was meine Kinder dann sehr schnell übernommen haben, war ein Käsekuchen, den meine Söhne sehr gerne immer wieder backen. Aber wenn es jetzt um ein schönes Abendessen oder so geht, haben wir momentan Lachs auf Zedernholz. Das ist gerade etwas, was schnell und einfach geht. Und ja auch, also das macht uns gerade Spaß. Aber wir essen eigentlich sehr vielseitig und probieren noch gern viel aus.
Wenn man sich ausprobiert, kann ja auch mal was schiefgehen. Wie ist das denn da mit dem Perfektionismus? Auch gerade, wenn man für Gäste kocht. Meine Sorge ist manchmal, sage ich ganz offen, dass das irgendwie schief geht. Und dann sitzen alle da und denken sich, um Gottes Willen, jetzt muss ich das auch noch essen. Wie gehen Sie da mit Fehlern um?
Ich glaube, wenn man Dinge mit Humor nimmt und mit einem gewissen Lächeln, dann wird das auch leicht verziehen. Es ist lustig, dass Sie das jetzt sagen, weil das ist tatsächlich passiert. Wir haben so ein schönes Zedernholzbrett ziemlich galant abgefackelt und ein schönes Lagerfeuer im Garten veranstaltet. Und das hat dann eher zu einem freundlichen Lächeln geführt als zu einem Drama. Ich glaube, wichtig ist ja immer auch die Geste zu sehen. Und ich glaube, man kann schon behaupten, dass die Gäste, die wir haben, die haben wir auch sehr, sehr gerne bei uns. Und da stehen wir nicht unter Erfolgsdruck, sondern eigentlich unter diesem gemeinsamen Vergnügen, was Schönes zusammenzumachen.
Sie haben das ja jetzt sehr positiv formuliert, dass es wichtig ist, was gönnen zu können. Haben Sie in Ihrer Laufbahn das auch mal anders erlebt? Also, dass Sie in einer Umgebung waren, wo das nicht passiert ist? Und wenn, wäre meine Frage, wie sind Sie denn damit umgegangen? Was sind denn positive Strategien, um mit sowas umzugehen, wenn einem die eigene Führungskraft, die Kollegen das nicht gönnen?
Gut, ich habe sowas natürlich auch selber erlebt. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man selber durch einige Dinge mal durchgelaufen ist, dann muss man sich bewusst machen, wie man das selber aufgenommen hat und vielleicht auch für sich reflektieren, wie möchte ich es als Führungskraft anders machen, und das gelingt wahrscheinlich mal besser, mal nicht so gut. Aber ich habe das tatsächlich selber erlebt, wenn man selbst glaubt, man hat gute Ideen und kann Dinge vorantreiben, und dann wird man sehr stark in Schranken gesetzt, dann ist das auf der einen Seite oft verständlich. Also es gibt nun mal einfach Restriktionen zeitlich, Kapazitäten, Ressourcen und so weiter. Aber wenn man immer wieder den Eindruck hat, dass das, was man gerne verändern möchte und vorantreiben möchte, immer wieder zurückgepusht wird. Ich glaube, dann läuft man Gefahr, mit dem Mitdenken aufzuhören. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einer Organisation passieren kann, wenn die ganze Kraft und die Intelligenz, die ja in der Mitarbeiterschar liegt, wenn man die nicht motiviert bekommt, sondern die Menschen degradiert zu rein Ausführenden, dann vergibt man sich was. Und darüber sollte man sehr, sehr gut nachdenken. Und vielleicht ist ein Weg, Restriktionen gut zu erklären und immer wieder da auch Wege aufzuzeigen, wo man sich dann beteiligen kann. Ich glaube, das ist wichtig und sollte ungemein motivieren.
Wunderbar. Und was haben Sie uns denn als dritten Gegenstand mitgebracht?
Ich möchte nicht, dass das als lächerlich empfunden wird, aber der dritte Gegenstand ist eben dieses kleine Männchen, was einer meiner Söhne mal gemalt hat. Und das berührt mich tatsächlich sehr. Also ich fand das unheimlich schön, als er das gebastelt hat. Also mein Sohn hat immer lächelnde Männchen gemalt, immer mit Bauchnabel, und hat was ungestüm das Männchen dann ausgeschnitten und mir das eben unheimlich fröhlich und stolz überreicht. Und das ist diese Situation, die ich immer noch sehr vor mir sehe. Also diese Freude, Zuversicht, Mut, was auszuprobieren, auch stolz drauf zu sein, auch wenn es überhaupt nicht perfekt ist. Das ist, glaube ich, etwas, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir jetzt über Werte sprechen, ist mir Verantwortung unglaublich wichtig, und zwar Verantwortung leben. Und mich umtreibt sehr, auch seitdem ich Kinder habe, dieser Gedanke, welche Welt wollen wir den nachfolgenden Generationen übergeben? Und das ist nun mal unsere Verantwortung, und jeder von uns trifft Entscheidungen, die die Zukunft beeinflussen, mal im Kleinen, mal im Großen. Und da sollten wir uns sehr genau Gedanken darüber machen, was möchten wir nachher übergeben? Und meine Kinder stellen mir schon solche Fragen. Da geht es natürlich viel um Naturschutz, um Umwelt, um Klima. Und da sollten wir uns wirklich überlegen, wieder zurück auch zu Fokus. Auf was kommt es wirklich an? Und wir dürfen die Zeit nicht so verdatteln, sondern wir müssen jetzt handeln und jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, dass wir hier ein Umdenken brauchen. Wir müssen wieder mehr für unseren Wohlstand kämpfen, für unsere Werte kämpfen. Wir dürfen demokratische Werte, Menschenrechte nicht für gegeben hinnehmen, sondern müssen darauf achten, dass wir das jetzt nicht verlieren. Das ist mir selber ungemein wichtig, und ich möchte auch, dass meine Kinder in solch einer Welt leben können. Und wenn man gerade sieht, was passiert, dann glaube ich, bin ich weiterhin zuversichtlich, dass wir das auch erreichen können, aber es wird nicht von alleine passieren. Und darum gilt es zu kämpfen. Und da müssen wir für unsere Werte einstehen, uns aber auch zugestehen, dass der Wohlstand, den wir haben, nicht die nächsten Generationen einfach so daliegen wird, sondern dass wir uns über Innovationen Gedanken machen müssen, über neue Ideen. Ich glaube, dass wir unheimlich gut aufgestellt sind in Deutschland, um die Chancen, die wir haben, zu nutzen und eben auf neue Themen zu setzen. Was sind die Zukunftstechnologien, die es braucht? Circular Economy, Wasserstoff, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß. Das heißt, wir haben es vor uns liegen, aber wir müssen jetzt zupacken. Und ich glaube, da gibt es auch Luft nach oben.
Hm. Jetzt haben Sie ja das Glück, in einem Umfeld zu arbeiten, wo Sie eine Institution sind, die solche Ziele verfolgt, die Innovation fördert, staatliche Programme weitergibt, die ja genau auf diese Ziele einzahlen. Könnte man sagen, Sie haben jetzt check the box, ja? Sie haben Ihren Beitrag geleistet durch diese Funktion. Gibt es denn was anderes, was Sie privat, wo Sie sagen, da setze ich mich auch noch ein? Machen Sie da außerhalb noch was? Gehen Sie auf die Straße für Menschenrechte oder sagen Sie, ich fahre lieber nur E-Auto oder gibt es da im privaten Umfeld auch was? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie Ihre Söhne das auch nachfragen.
Unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass natürlich beruflich die Zeit schon einen sehr in Beschlag nimmt. Aber diese kleinen Dinge im Privatleben, das fällt mir manchmal schwer, das so auf den Tisch zu legen, weil es wirkt dann so ein bisschen lächerlich. Aber wir sind unglaublich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wir fliegen momentan nicht in Urlaub, weil da auch einer meiner Söhne sagt, das ist ja eigentlich nicht unbedingt nachhaltig. Also insofern achten wir auf solche Dinge, fahren auch gern Zug, aber es ist eben nicht immer 100%. Ne? Man hat halt auch noch gewisse Dinge zu tun und da klappt das nicht immer ganz so. Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich finde, es gibt manchmal so, hat fast so diesen Anschlag von Greenwashing. Wenn man sagt, man fährt viel mit dem Fahrrad, wirkt das fast ein bisschen lächerlich, aber es ist tatsächlich so.
Naja, aber es ist ja schon so, dass Kleinvieh auch Mist macht, wie man so sagt. Ja? Und wenn wir nicht alle uns an der Nase fassen, wird wahrscheinlich auch so in der Masse nicht passieren. Weil worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja nicht jeder so einen Job hat wie Sie, wo man ganz klar jetzt eindeutig sieht, okay, das hat einen Purpose. Das zahlt genau auf diese Zukunftsthemen ein. Was würden Sie denn diesen Menschen raten, wenn es einen ganz stinknormalen, sage ich jetzt mal, einen stinknormalen Job ist oder vielleicht sogar in einem Unternehmen, das inzwischen kritisch beäugt wird, weil sie Verbrennungsmotoren herstellen oder Tabakindustrie oder Zucker. Kann man da trotzdem was machen als Mensch? Was würden Sie sagen?
Also erstmal würde ich sagen, jeder von uns leistet ja einen Beitrag. So, und wenn wir über Werte sprechen, dann spürt man das ja schon im täglichen Umgang. Und wenn man sich anschaut, wie viel passiert, wie viel ehrenamtlich passiert, dann muss man nicht nur einen Job ausüben, in dem der Purpose vielleicht leichter zu erkennen ist als bei anderen, sondern es passiert ja an ganz vielen Stellen. Ich hatte jetzt letztens die Chance, eine Leitung einer Tafel kennenzulernen und da zu sehen, mit wie viel Werf, wie viel Energie die Leute sich einsetzen, eben dafür, um auch einen Beitrag zu leisten und das dann ja eher im sozialen Umfeld, dann ist das absolut beeindruckend und ich würde das gar nicht an einem Job festmachen, sondern am täglichen Umgang. Wie anständig gehen wir miteinander um? Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie achtet man auf jemanden? Wie verhält man sich im Supermarkt an der Kasse? Ich glaube, das hat ganz, ganz viele Ausprägungen. Und ich bin immer wieder schwer beeindruckt, wie viel auch ehrenamtliches Engagement es gibt in Deutschland. Also das fasziniert mich schon. Und dann fängt man doch wieder an zu überlegen, was kann man selber noch mehr tun?
Gucken Sie darauf auch bei Einstellungen? Also Sie sind ja auch in einer Position, wo Sie Ihre Teams zusammenstellen. Ist Ehrenamt was, wo Sie drauf schauen im Lebenslauf?
Wahrscheinlich nicht genug. Ich würde es vielleicht auch andersrum formulieren. Also Werte sind erstmal unheimlich wichtig, finde ich, weil das ja auch zeigt, wie man miteinander umgeht, wie man zusammenarbeitet. Und da fasziniert mich die KfW, weil ich finde, wir haben einen unheimlich tollen sozialen Kit in der Mitarbeiterschaft und sehr, sehr schöne Werte. Also das ist wirklich ein ganz tolles Umfeld. Wenn Sie jetzt die Frage stellen, wie achtet man auf Ehrenamt oder so, hatte ich schon ein paar Mal Entscheidungen zu treffen, wo zum Beispiel Mitarbeiter von mir oder Führungskräfte sich ehrenamtlich engagieren im politischen Umfeld, zum Beispiel mit einer Position, die dann ja auch als Nebentätigkeit geführt wird. Da heißt es dann natürlich, Rücksicht zu nehmen und auch immer wieder Zeit herauszuschneiden, damit eben so ein ehrenamtliches Engagement oder auch wenig bezahlt möglich ist und jemand Verantwortung nehmen kann, zum Beispiel als stellvertretender Bürgermeister oder solche Dinge. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dafür die Augen zu öffnen und dafür Freiraum zu schaufeln.
Ja, und wenn Sie jetzt auf die jungen Menschen blicken, da heißt es ja immer, wenn man so die Generationen beschreibt, dass die jungen Menschen sehr viel stärker auf den Purpose achten, auf die Ziele. Sie haben es auch in Ihren eigenen Söhnen beschrieben, dass sie sehr stark darauf achten, wie wir mit der Umwelt zum Beispiel umgehen. Wie blicken Sie denn da in die Zukunft? Wird es die nächste Generation für uns wieder rausreißen, was wir als ältere Generation sozusagen jetzt ein Stück weit verschlafen haben? Wie gucken Sie in die Zukunft?
Ich glaube, so leicht dürfen wir es uns nicht machen, bis die jüngere Generation dann auch die Schlagkraft hat, genau diese Entscheidungen alle treffen zu können, müssen wir schon noch was tun. Also ich glaube, wir können nicht warten und sagen, die nächste Generation soll es richten, sondern da sind wir hier jetzt in Verantwortung und in Charge. Was ich aber durchaus erlebe, ist, dass die Zukunft und Zukunftsfähigkeit einen unglaublich großen Motivationsfaktor hat. Und die neuen Generationen achten darauf. Das heißt, wir werden durchaus gefragt nach Purpose. Aber da geht es auch nicht immer nur um Klimaneutralität oder um solche, ja, leicht zu verstehenden Ziele, sondern es geht auch um ein völlig anderes Arbeitsumfeld. Also man möchte mehr Flexibilität, man möchte nicht an feste Arbeitszeiten gebunden sein, sondern vielleicht auch mal etwas früher, etwas später arbeiten. Wir reden über mobiles Arbeiten, das erlebe ich auch sehr stark. Wir sehen viele Fragen auch mal nach einem Sabbatical, damit man diese schöne Balance zwischen privatem und beruflichem Leben, über das man ja schon viel spricht, ganz gut ausgestalten kann. Und ich glaube, da ist für uns auch ein Umdenken notwendig, dass wir uns von den festen Strukturen lösen und einfach mehr zulassen. Heißt natürlich auch, viel über Vertrauen zu arbeiten. Und das empfinde ich eigentlich als unheimlich befreiend. Also wir müssen unsere Führung anpassen. Wir müssen mehr auf Ergebnisse schauen, weniger auf die Strukturen und Anwesenheiten. Und ich denke, das fällt dem einen leichter als dem anderen oder der anderen. Aber ich sehe da unheimlich viel Kraft drin. Und wir werden nicht drum rumkommen. Die Arbeitswelt verändert sich massiv.
Das stimmt. Aber vielleicht helfen uns ja da auch die Krisen, die wir gerade so erleben, sei es Covid auf der einen Seite, aber auch die Energiefrage jetzt auf der anderen Seite, die uns ja zwingt, flexibler zu werden, oder? In den Antworten, die wir geben müssen.
Das ist keine einfache Balance in meinen Augen, weil auf der einen Seite hat uns Corona ja auch gezeigt, es ist viel mehr mobiles Arbeiten möglich. Das gibt unglaublich viele Vorteile. Ich kann mir auch vorstellen, für viele Familien gibt es große Vereinfachungen, wenn man mobil arbeiten kann, im Homeoffice arbeiten kann. Auf der anderen Seite halte ich es unheimlich wichtig, auch diesen sozialen Kit zu haben, eine Kultur zu haben, zu zeigen, wie man miteinander arbeitet. Ich empfinde es als unheimlich motivierend, die Menschen auch selber zu erleben und nicht nur virtuell in Kästchen.
Das stimmt.
Und ich denke, die Balance muss man hinbekommen, dass man auf der einen Seite die Freiheit zulässt, aber auf der anderen Seite auch immer wieder Gelegenheiten findet, miteinander zu arbeiten. Ich denke auch gerade kreativere Dinge, innovative Themen, die kann man leichter gemeinsam durch die Tür boxen, wenn man sich wirklich sieht. Und diese Balance müssen wir, glaube ich, noch besser hinbekommen, dass wir einen klaren Grund haben, warum man zum Beispiel ins Büro kommt und mit seinen Kolleginnen und Kollegen an Themen arbeitet. Der Mehrwert ist natürlich nicht geschaffen, wenn ich komme und mich alleine in mein Büro setze und dann wieder nur virtuell arbeite. Also diese Kulturfrage, das Miteinander, ich glaube, das wird eine große Herausforderung, das auch in Zukunft noch besser zu gestalten. Da müssen wir neu denken.
Absolut. Und wenn man sich dann gemeinsam was gönnt, zum Beispiel ein Teaming-Event beim Kochen bei Ihnen, dann ist das, glaube ich, fast eine Voraussetzung.
Habe ich schon oft gemacht. Ist eine gute Sache, aber ist ja auch nur ein kleiner Baustein. Also es braucht so vieles, genau.
Ja, absolut. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kehr, für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Rexer.
Und das war die 30. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.